und herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute hier eingeschaltet hast. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Seelenfrieda, der inklusive Podcast rund um das Leben mit Kindern mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sowie pflegende Elternschaft. Oh wow, es geht los, meine erste Folge. Ich durfte Romy interviewen. Romy hat uns ganz private und intime Einblicke in ihr Leben als Mutter eines Kindes mit Behinderung gegeben. Ich freue mich ganz doll, dass ich dich hier für meine erste Folge gewinnen konnte und du einfach gesagt hast, ach Mensch, ich lasse mich auf das Abenteuer ein, auch wenn du noch nicht wusstest, wo die Reise so genau mit mir hier hingeht. Also herzlich willkommen, liebe Romy.
Oh, vielen Dank, ich freue mich total, hier zu sein.
Ja. Also, wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt, aber unsere Zuhörerinnen wissen ja noch nicht genau, wer du bist. Magst du ein bisschen was zu dir erzählen, liebe Romy?
Aber soll ich denn da anfangen? Was interessiert dich denn?
Was interessiert mich? Also, mich interessiert auf jeden Fall, dass du Mutter bist, dass du, vielleicht magst du darüber was erzählen. Du hast Kinder oder ein Kind, mindestens von dem weiß ich schon.
Genau, ich habe einen Sohn, der ist 14 Jahre alt, in der Pubertät. Und ich bin alleinerziehend seit 12 Jahren, genau. Und finde es manchmal anstrengend, aber auch total schön. Ja.
Ich wollte fragen, ob du berufstätig bist.
Genau, ich war ja krank, ich hatte Krebs und vorher habe ich in der Firma gearbeitet und auch die Jahre davor habe ich immer so gearbeitet, seit ich alleinerziehend war, dass es für das Kind passen musste, ne? Dass es die Arbeit nicht so weit weg ist, dass ich jederzeit hierher fahren kann, weil ich ein Kind mit Behinderung habe, mit besonderen Bedürfnissen. Und auch vielleicht, weil ich so aufgewachsen bin, dass ich immer auf mich gestellt war, also keine Ansprechpartner in den Eltern hatte, war mir das total wichtig, dass mein Kind so aufwächst, dass das nicht so wichtig ist, ob viel Geld da ist, sondern eher, dass ich den nicht noch drittbetreuen muss, lassen muss nach dem Kindergarten, ne, wenn das nicht notwendig ist, sondern dass ich einfach da bin. Dann gab es halt zwar nicht viel Geld und die Stelle musste halt in der Nähe sein, damit ich das eben auch verwirklichen kann. Und dann habe ich mit Menschen gearbeitet oder an Sachen, die mir überhaupt nicht gelegen sind. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fand die Strukturen ganz schlimm, diese Hierarchien, diese alten weißen Männer, die was zu sagen haben oder furchtbare Vorgesetzte, die jedes schreckliche Klischee erfüllen.
Und warst du da in verschiedenen Bereichen tätig, wenn du das sagst, oder war das in einer Branche, also wo warst du, in welchen Firmen oder?
Also ganz unterschiedlich. Ich war vorher am KIT, dann später die Stelle, die jetzt so ganz ätzend war, das war dann in der Pharmazie. Da habe ich in der Qualitätssicherung gearbeitet. Und ich wurde eigentlich eingestellt, weil ich mal 10 Jahre bei Pfizer gearbeitet habe und weil der Standard da sehr hoch ist und die wollten, dass ich diese GMP-Sachen, also diese Normen damit einbringe, hatte dann aber eine Chefin, die das eigentlich gar nicht ertragen konnte, dass eine andere Frau da irgendwas reinbringt. Und deshalb wurde alles immer so abgewiegelt, ne? Und ich fand es total schade. Und durch den Krebs, die haben mich dann, also ich habe Krebs bekommen dann in dieser Zeit und habe danach, die haben mich in der Zeit auch praktisch rausgeschmissen, ne? Also das war auch völlig abartig, aber das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte.
Das heißt, die haben dich, also wussten die von deiner Diagnose, warst du krankgeschrieben und du hattest, warst da unbefristigt oder?
Genau, ich hatte einen Einjahresvertrag erstmal und dann bin ich krank geworden und dann haben die gesagt, ja, gar kein Problem, wir wünschen dir bei deiner Krankheit viel Erfolg und natürlich kriegst du einen Festvertrag, musst du überhaupt keine Sorgen machen in dieser schwierigen Zeit, musst du dir um sowas keine Gedanken machen. Und dann haben sie halt einfach auslaufen lassen und sie haben es mir auch nicht gesagt, sondern das habe ich dann durch Zufall mitgekriegt. Also es war ganz blöd. Und dann war ich aber eigentlich froh darüber, weil ich war ja immer ich habe immer nur wegen Sicherheit irgendwie da gearbeitet. Und nach dem Krebs, man ist nicht besonders, oder ich war nicht besonders fit, dann ist man froh, wenn man sich, oder ich war froh, wenn sich mich wieder eingliedern lassen zu können. Weißt du, dass du mal 2 Stunden anfängst zu arbeiten und so. Und es ist halt nur möglich, wenn du schon eine Stelle hast. Und
Richtig.
deshalb hätte ich mich da wieder eingliedern lassen. Obwohl mir beim Krebs klar war, ich möchte eigentlich keinen Tag mehr mit Menschen arbeiten.
Die nicht zu dir passen, die du
Genau.
vorhin beschrieben hast.
Genau, wo man sich,
Und war dir
also
das
dass man sich.
vorher denn schon so klar oder ist dir das tatsächlich erst während deiner Erkrankung klar geworden?
Eigentlich während der Erkrankung, ja. Weil vorher war mir das schon klar, dass das kein gesundes Klima ist und dass das nicht das ist, was ich machen will. Aber ich habe nicht gewusst, was ich machen will oder nicht gewusst, ja, tatsächlich nicht. Und ich habe halt immer gedacht, es geht jetzt nur um Sicherheit. Und das, was ich gelernt habe, da verdiene ich am meisten Geld. Und es geht jetzt einfach darum, den alten Hund, der ja dann auch viel hatte mit OPs und so, und das Kind einfach durchzubringen, ne? Also praktisch.
Ja,
Statt einem
also
Auto
du.
habe ich mir dann den Hund eben durchgebracht. Und dann, das war so klar, dass man, dass es einfach so weitergeht, ne? Und dann durch den Krebs war das klar, dass das nicht so weitergehen kann.
Ja.
Dass jeder Tag, man weiß ja nicht, wie lange man lebt, ne? Es kann ja einfach jeden Tag vorbei sein. Und das Bewusstsein hat man nicht, glaube ich, wenn man gesund ist, ne? Ich meine, das weiß man natürlich kognitiv, aber man lebt ja nicht so danach, ne? Da denkst
Nee,
du
aber
ja,
das klingt
naja,
nach vielen
irgendwann.
Herausforderungen, die du in der Zeit hattest. Ob es die Erkrankung ist, du sagst, du warst zu dem Zeitpunkt alleinerziehend und du hast ein Kind mit Behinderung. Das heißt, es sind ja schon mal drei große Faktoren, die viele andere Menschen, wäre es nur einer davon, schon ja, an seine Grenzen bringt. Ja, und auch du sagst, du hast daraus irgendwie geschlossen, dass du dich beruflich verändern willst. Oder das auf jeden Fall nicht mehr machen kannst. Und du hattest das gerade beschrieben, dass es nicht so schlimm war, dass sie dich gekündigt haben, sondern du da irgendwie rausgegangen bist. Mensch, das war das Beste, was dir passieren kann. Also, wie hat sich das dann für dich angefühlt, dass du sagst, es war das Beste? Also, woran hast du gemerkt, dass es das Beste war? Erst im Nachgang oder schon in dem Moment?
Nee, in dem Moment, ich war gerade einen Tag, bevor ich in die Reha gefahren bin, habe ich da noch mich verabschiedet und gesagt, nach der Reha können wir das mit der Integration anfangen und so weiter. Und dann hat er gesagt, nee, also da geht's nicht weiter.
Okay, und das war
So,
für
und da
dich.
war ich schon erstmal schockiert, ja, weil ich gedacht habe, so jetzt muss ich mir in der Reha Gedanken machen, wie es nachher weitergeht. Und
Ja.
tatsächlich ist das aber nicht so, wie die Krankenkassen das gern hätten. Du machst die ganze Krebstherapie durch und dann gehst du danach in die Reha und dann bist du wieder fit. Das ist
Genau.
halt einfach leider nicht so, ja. Also bei mir war es zumindest nicht so. Ich war nicht fit. Und ich hatte dann eigentlich ganz gut damit zu tun. Ich hatte eine Haushaltshilfe bekommen, weil ich ja ein Kind mit besonderen Bedürfnissen habe.
Ja,
Sonst hätte
wie
ich das
alt
gar
war
nicht.
dein Sohn zu dem Zeitpunkt?
Es war 2018, also 4 Jahre jünger, war 10.
Mhm.
Oder eigentlich war er am Anfang eher 9, war er. Ja, genau.
Du wolltest gerade sagen, ob die Haushaltshilfe in der Zeit wurde dir deswegen genehmigt, weil du noch ein Kind unter 12 oder auch sogar ein Kind mit Behinderung hast.
Genau, damit, genau. Und die kam dann, ich glaube, man kriegt sonst auch Unterstützung, aber nicht so viel. Die ist dann für mich praktisch in der Krebszeit einkaufen gegangen. Also am Anfang auch nicht, hat das tatsächlich mein Sohn übernommen, wenn ich dann ein OP hatte und dann konnte ich das nicht, zum Beispiel, weil es Probleme gab oder so. Dann hat er das übernommen, auch den Hund rauszulassen. Das war echt, der hat da viel geleistet für sein Alter und ja, es hat ihn, glaube ich, sehr selbstständig gemacht. Und dann war die Haushaltshilfe da und dann nach der Reha war die eben nicht mehr da.
Ja.
Und alleine diesen normalen Alltag zu bewältigen, was halt so dran ist, den Hund zu versorgen, einkaufen und so, das hat mir eigentlich völlig gereicht an, was ich, ja, der Hund war eben schwer krank, den musste ich dann die Treppen hochtragen und so. Also mir war das echt genug Aufgabe. Und da war ich auch wieder froh, dass ich den Job nicht hatte, dass ich wirklich noch mich krank schreiben lassen konnte eine Weile.
Ja,
Um praktisch wieder fit zu werden.
und magst du was darüber erzählen, wie du das in der Reha, das war ja wahrscheinlich eine stationäre Reha oder war es ambulant?
Nee, stationär.
Ja, konntest du deinen Sohn mitnehmen? War dein Sohn beim Vater oder wie ist die Situation gewesen?
Also ich hätte keine Reha ohne mein Kind gemacht, weil ich fand, dass das ja, dass er hatte ja auch diese Krebszeit mitgemacht, ne?
Ja.
Der ist dann in dieser Zeit, hat er bei Menschen gewohnt, wo er, die haben mir das angeboten, ne? Wir hatten vorher gar nicht so Kontakt. Ich kannte die Mutter über einen, jetzt sind wir befreundet, ne? Aber da kannte ich sie nur über den Elternbeirat, weil wir beide Elternbeirat an der Schule waren. Aber das war auch schon 2 Jahre zuvor und die hat es mitbekommen, dass ich krank bin, und die hat mir sofort angerufen und gesagt, du, ich kann nicht an deiner Seite sitzen und dir Händchen halten, ich kann auch nicht für dich einkaufen gehen oder irgendwie kochen, aber ich kann dein Kind nehmen. Und
Oh,
so, wenn
da
Bedarf
läuft
ist. Und
mir Gänsehaut
ja.
runter. Das
Und
ist
das.
also ein Angebot, was ja, das ist ja unbeschreiblich. Was hat dir das
Ja.
bedeutet? Was hat dir das bedeutet, dass sie dir?
Wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel, ja.
Konntest
Und
du
für
das
Neo war
sofort
das auch
annehmen?
großartig. Ja. Weil ich weiß, dass, also es war einfach nur wichtig, dass es dem gut geht in der Zeit, ne? Also, dass der in der Zeit gut aufgehoben ist. Weil für den war das schwer genug. Und das Schwierigste, glaube ich, war einfach, wenn ich nicht da war. Weißt du, wenn ich auf dem Sofa bin und ich bin halt da, und ob ich da einfach nur müde bin und da rumhänge, das war für den nicht so das Problem, glaube ich. Aber wenn ich einfach im Krankenhaus bin und er kann mich nicht besuchen,
Ja.
ich habe das Krankenhaus irgendwann gewechselt, und dann war ich in Heidelberg. Das sind dann 70 Kilometer oder so. Da kann der ja nicht einfach vorbeigehen, ne?
Nee.
Und
Und
das
du hast
war
auch noch nicht so
schon
viel
so ein.
erzählt zu deinem Sohn. Du hast nur gesagt, dass dein Sohn eine Behinderung hat. Magst du was über ihn erzählen? Also wie viel
Ja, also er kam auf die Welt, und ich dachte eigentlich, alles ist super. Ja, und dann hat man aber ziemlich am Anfang festgestellt, dass er so eine dicke Backe hat. Und alle haben immer gedacht, er hat halt eine Entzündung in der Backe oder irgendwas, ne? Man hat gedacht, vielleicht da im Kiefer irgendwas. Und er hat sich immer so ein bisschen marmoriert, verfärbt, sage ich jetzt mal. Da habe ich gedacht, ja, es könnte ja sein, dass er, wenn er so dunkel wird, ne, dass er dann mit dem Herz vielleicht Probleme hat. Und ich dachte, ich frage einfach mal die Hebamme, die sagt dann bestimmt, ach Quatsch, ist ganz normal. Und die hat einfach gesagt, ja, sie findet es auch seltsam, ich soll das doch mal prüfen lassen.
Da wart
Und
ihr
von
schon
da
wieder
an,
zu Hause, ja, als dir das aufgefallen hat. Ihr wart
ja,
nicht
ich
im
glaube,
Krankenhaus.
genau, das war so die ersten 4 Wochen. Aber denen muss das auch schon aufgefallen sein, dass irgendwas anders ist, weil sie einen Kopf-Ultraschall gemacht haben. Ich glaube, das ist kein Standard. Das hat man mir auch nicht gesagt, das hat man erst im Papier nachher
Ach
gelesen,
so,
dass das
okay.
gemacht worden ist, ja. Also ich hatte eine ziemlich blöde Geburt. Ich konnte also gar nicht aufstehen die ersten paar Tage. Ich habe innere Blutung gekriegt, ich habe dann noch eine Nach-OP gehabt und so weiter. Das heißt, ich konnte wirklich nicht aufstehen. Das heißt, der Ole, also sein Papa, hat dann alles gemacht, ne?
Ja.
Und was wollte ich sagen?
Das heißt, du weißt
Ja, und
auch von
dann.
der ersten Zeit nicht so viel, denn der
Doch, aber ich habe
Kindsvater
halt nicht
ist.
bei diesen.
Ach so,
Genau,
okay,
ich
du
bin
warst
halt
nicht
nicht, ich
dabei.
war schon fit. Ich war schon
Ja.
fit, habe auch gestillt und alles gemacht, aber ich konnte halt nicht aufstehen. Ich bin halt zu diesen Untersuchungen oder sowas nicht mit. Da war er dann immer dabei, ne?
Ja.
Und dann war es, ich glaube, es ging erst so 4 Wochen danach so los, nach der Geburt.
Ja.
Ja, dann ist so eine Odyssee losgegangen, weil keiner eigentlich dann weiß, was das ist, ne? In der ersten Klinik wurde mir dann immer, also mein Kind war ganz kräftig, ne? Und dann wurde die ganze Zeit nur gesagt, ja, die Mutter braucht eine Ernährungsberatung. Ich habe immer gesagt, ich stille dieses Kind nur,
Ja.
ja. Aber es wurde überhaupt nicht das Problem gesehen an dem Kind, außer dass, also ich fand es ziemlich schwierig, ne? Also man lernt sich ganz gut durchzusetzen, wenn man in so Krankenhäuser kommt und irgendwelche Oberärzte dann auch behaupten, es wäre besser, wenn ich jetzt rausgehe, wenn das Kind untersucht wird, weil das zu heftig für mich ist oder so, so unmögliche Sachen, ja.
Ja, wie hast du dich selber erlebt in den Behandlungen? Also man hat ja schon so ein Bild von sich selber. Konntest du das gut aushalten, wenn verschiedene Diagnostiken gemacht wurden, oder?
Also ich wollte auf jeden Fall immer dabei sein. Ich konnte immer für ihn da sein.
Ja.
Und erst als er, wir haben ja, sind dann in die Filterklinik gekommen, und da wurde dann auch noch mal ein MRT gemacht vom Kopf. Oder das war noch, glaube ich, vorher. Genau, vorher. Wir haben einen Ultraschall machen lassen vom Herz und vom Kopf. Die Fontanelle war ja noch auf. Meine Hebamme meinte dann, wenn die ja eh einen Ultraschall von der Backe machen und vom Herz, dann sag doch mal, die sollen auf den Kopf gucken.
Ja.
Das kam eigentlich von der Hebamme. Und das habe ich dann dort gesagt. Und dann sagt plötzlich dieser Arzt, ach Gott, der hat ja einen Wasserkopf. Also das war dann schon, da bin ich schon fast zusammengebrochen. Ne? Da habe ich, das war aus meiner Kindheit, waren das solche Erinnerungen wie, ja, monströse Köpfe, keine Überlebenschancen.
Ja.
Ich wusste eigentlich gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Also
Ja.
sein Vater hat ihn eh gerade gehalten gehabt, aber ich war völlig,
Und das klingt
völlig.
auf jeden Fall nach einer Aussage, die nicht dir zielgerichtet empathisch
Nee.
entgegengebracht wurde, sondern ein
Nee.
Ausruf, ja, das wir oft erleben, ne, dass Ärztinnen oder auch Therapeutinnen oft auch das aussprechen, was sie vielleicht gerade denken, ohne darüber nachzudenken, dass dort ein sehr empfindlicher Adressat sitzt. Ja,
Ja, ich dachte auch, die Aussage, das war echt ein bisschen heftig, ja.
so,
Und
dass
ich
du
habe
dich
dann,
jetzt
glaube ich,
noch 14 Jahre später daran erinnerst, ja?
auf jeden Fall, ja. Also ich weiß, dass ich da ziemlich neben der Spur war und dass ich auch den nächsten Tag, als ich dann mit dem Kind alleine zu Hause war, eigentlich nur geheult habe und ich gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und aber klar war, ich muss mich um mein Kind kümmern und eigentlich war ich aber so verzweifelt. Und aber nach diesem zweiten Tag hat sich irgendein Schalter umgelegt, dann habe ich funktioniert.
Ja.
Also ab dann war das immer so, es kam ja ständig eine neue Diagnose. Man muss ja bei so seltenen Gendefekten weiß man lange nicht, was es ist. Und dann wird ja immer wieder, wenn die Humangenetiker die Alten herausgekramt und in die Uni geholt und gefragt, was das sein könnte. Ne?
Ja.
Und über die Haut wird auch ganz viel, die Haut wird genau untersucht bei so Kindern, weil man da, weil die Haut und ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, sind irgendwie aus einer Zelle die Haut und das Gehirn am Anfang. Und da kann man sehr viele Rückschlüsse aufs Gehirn
Okay, und
machen.
das
Und dann
wurde alles
und
gemacht und ihr habt auch alles gemacht. Du hast jetzt gerade nur gesagt, dass der Arzt da eher relativ plump euch eine Diagnose, die dir, du sagst, von früher ganz viele Bilder hervorgerufen hat. Wie war die Aufklärung in der Zeit? Also du sagst, ne, es ist ein Marathon, es kam immer was dazu, aber gab es für dich wichtige Begleiter oder wichtige Leute, die dir geholfen haben, die Diagnose vielleicht auch noch mal zu verstehen oder von anderen Seiten oder einen Fahrplan aufzustellen, oder du sagst, du hast dich durchgekämpft, aber gab es da
Da
wichtige
gab es
Leute?
überhaupt nicht, nee. Also wir haben nach diesem Ultraschall wurden wir nach Hause geschickt, ne? Und dann haben wir einen MRT-Termin gekriegt, um den Kopf nochmal genauer anzugucken. Und nach dem MRT-Termin hat man uns gesagt, dass die Klinik gar keine Möglichkeit, also gar keine Neurologiestation hat. Und dass wir uns jetzt praktisch, dass wir jetzt diese MRT-Bilder nehmen und sollen uns jetzt in ganz Deutschland bewerben für ein OP, für diesen den Hydrocephalus, so wie man es im
Ja.
Fachmännischen sagt, ne, zu operieren zu lassen. Und das fand ich schon auch irgendwie krass, ne? Du hast jetzt da deine CD mit den Bildern von dem Kind und sollst dich jetzt in ganz Deutschland bewerben. Du weißt eigentlich gar nicht, wo sind jetzt gute Kliniken. Du musst auf jeden Fall dich damit auseinandersetzen. Da gab es null Unterstützung, nee, gar nicht.
Und wie hast du es
Und
gemacht? Also, wenn du sagst, du musst dich deutschlandweit
einfach
bewerben,
angeschrieben.
du gehst.
Einfach Kliniken, Neurokliniken recherchieren, wer ist da gut, wer kann das, wer macht das überhaupt, ne? Und dann in ganz Deutschland halt Bilder hinschicken, die
Und die
CDs vervielfältigen
Kinderärztin
und
oder Kinderarzt, gab es da quasi eine Konstanz an ärztlicher Begleitung in der Phase, die das vielleicht ein bisschen managen konnte?
der hat uns gut begleitet, ja, aber da gab es halt dann viele Kügelchen und was weiß ich, ne? Der hat aber dafür, also mein Sohn hat in der Zeit noch Herzprobleme gekriegt, mit einem halben Jahr. Und das war schon gut, weil wir dann abends um 10 zu dem Kinderarzt fahren konnten. Bei sowas war der dann super. Oder dass er, wenn er Fieber hatte, er kam dann zu uns nach Hause, weil er nicht wollte, dass Kinder mit Fieber. Das war schon toll. Das
Ja.
war ein Anthroposoph, ne? Ein sehr alter Arzt, schon über 70. Und der hat dann auch alle Unterlagen in die Klinik geschickt, als er gemerkt hat, man kann mit irgendwelchen Tricks dem Herz jetzt nicht mehr helfen, wir müssen in die Klinik. Dann hat er da angerufen, hat alles hingefaxt, alle Unterlagen. Das heißt, die standen schon da und wussten Bescheid, wer kommt. Das war schon eine große Hilfe, ja.
Also
aber
das war
ansonsten,
jemand, der euch trotzdem helfen konnte, etwas zu schicken oder auch, also das ist ja auch schon toll,
ja.
Wenn man einen Hausbesuch bekommt und nicht noch abends um 9:30 mit einem hochfiebernden Kind durch die Stadt saust und
genau,
vielleicht nicht
ja.
so richtig weiß, wie komme ich da vielleicht an. Was hätte dir in diesen Phasen geholfen? Weißt du das? Könntest du das jetzt so rückblickend?
Ja, auf jeden Fall, wenn ich von der Klinik eine Unterstützung bekommen hätte, jemand an die Hand, der das mit mir macht, ne? Also beim Krebs zum Beispiel war das so, das war jetzt viele Jahre später und Heidelberg ist natürlich auch die am meisten subventionierte Klinik, was das angeht.
Ja.
Da läuft es ganz anders, ne? Da
wie
hast
läuft
du
das
dann
da?
jemand, da ist, wird dir auf jeden Fall schon gleich die Nummer gegeben von der Sozialstation. Da kannst du dann anrufen, wenn nicht, melde die sich bei dir und fragt dich dann, willst du in die Reha, dann macht die alles. Du musst also gar nichts machen, du füllst kein einziges Zettelchen aus. Und damit du, wenn du nicht extra Termine haben willst, kommt die halt, während du die Chemo hast, kommt sie halt mal bei dir vorbei und redet mit dir.
Und alles, wenn
Ja.
du auf Station bist, ne? Das, oder war der auch für dich?
Genau, ist ganz unkompliziert, läuft es da. Also das ist so
aber nur, wenn du
automatisiert.
Nur wenn du stationär bist,
Nee,
oder?
du
Konntest
bist
du
bei
auch
einer.
ambulant?
Nee, nee, nee. Das war ambulant. Du
Okay.
bist ja für eine Chemo niemals stationär. Das gibt es gar nicht mehr. Das gibt es ganz selten.
Ja, ich wollte
Weil da
das.
einfach keine Kapazitäten mehr gibt und weil die Medikamente, die man bekommt, um das gut auszuhalten, damit kann man auch gut nach Hause gehen. Man
Ja.
bleibt da nicht mehr im Krankenhaus. Und aber diese Reha, da habe ich, das war auch sehr interessant. Die kam und ich fand es super, dass sie da mich gefragt hat, was würde ich denn gerne machen? Eine Reha. Es gibt Reha-Möglichkeiten nur für das Kind, für die Mutter, dass ich zum
Ja.
Beispiel, also das Kind geht zwar mit, aber wird halt nur betreut und hat keine Therapien. Und
Ja.
dann gibt es Kliniken, wo beide Therapien haben, wo ich überlegt habe, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil das Kind ja auch die Krebszeit mitmacht und vielleicht auch Unterstützung braucht, ne?
Ja.
Da wieder darüber zu reden oder so. Und dann hatte mich gefragt, was denn so jetzt für mich von diesen Sachen, die sie mir vorgeschlagen hat, so interessant wäre. Und dann habe ich als Spaß gesagt, ach, irgendeine, wo der Hund noch mit kann. Und dann hat sie gesagt, alles klar, dann regle ich das. Und ich
Ach.
dachte, die will mich veräppeln, ja. Und dann, das war echt der Hammer, ja. Und dann, das ging tatsächlich. Dann habe ich den Hund mitgenommen. Mit Hund und Kind sind wir in die Reha und das war großartig.
Das wusste ich auch bisher nicht, dass sowas möglich ist, dass es solche Kliniken
Ja.
gibt. Und wie toll, dass du da jemanden im Sozialdienst hatte, die sich da engagiert hintergeklemmt hat, gesagt hat, klar, dass wenn das der große Wunsch ist, dann schauen wir, wo das möglich ist. Wahnsinn.
Ja.
Ja. Und
Und
da
das
sagst
war
du,
schon,
das war der Unterschied jetzt, ja, zu deiner Krankheitsgeschichte im Gegensatz zu der deines Sohnes, dass du dort keine Hilfen hattest vom Sozialdienst, weil du es nicht wusstest, dass es einen Sozialdienst gibt, oder war der nicht zuständig oder dadurch, dass es ein anderes Klinikum war? Weißt du das?
Also ich glaube, es lag schon auch am Klinikum. Ich glaube, es lag auch daran, dass einfach 14 Jahre, dass es 14 Jahre später stattfindet, ne? Es gibt ja viele Sachen, die in diesen 14 Jahren sich verändert haben. Beispielsweise, dass du, wenn du in OP geschoben wirst, 1000-mal gefragt wirst, wer du bist und was bei dir gemacht wird, ne? Das gab es vor
Und
14 Jahren auch nicht. Also
ja.
da hat man auch nicht das ständig kontrolliert. Das ist mir zum Beispiel auch gefallen. So hat sich halt auch vieles andere getan. Aber damals wurde uns überhaupt nicht gesagt, dass es irgendwelche Sozialstationen gibt. Oder da wurde uns tatsächlich diese CD ausgehändigt und es hieß, bewerben Sie sich in ganz Deutschland. Und dann war das auch wirklich krass, dass Kliniken, es gab viele Kliniken, die haben sich gar nicht zurückgemeldet.
Ja. Yeah.
Es gab Kliniken, die haben sich gleich mit einem, die haben gleich eine Rechnung geschrieben dafür, dass sie geantwortet haben von 200 €, ne? Also total absurd. Und es gab Kliniken, die gleich einen OP-Termin geschickt haben. Und also das, ich habe gedacht, das glaubt mir kein Mensch, das war so surreal, ja.
Ja.
Und es gab die Klinik in Freiburg, die Kinderklinik in Freiburg, und da haben wir einen Termin gehabt in der Neuro. Und wir waren von Anfang an total begeistert. Weil bis dahin hat man uns immer gesagt, der Kopf und die Backe, das hängt nicht miteinander zusammen und das lila werden, ja. Man muss diesen Hydrocephalus operieren und die hat dann zu uns gesagt, stopp, 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 hier wird gar nichts operiert jetzt mal. Da geht es gar nicht drum. Es geht erstmal darum, die Zusammenhänge zu verstehen, was ist hier eigentlich mit dem Kind los. Und dann habe ich gesagt, ja, die haben aber bis jetzt alle gesagt, das hat nichts miteinander zu tun, hat sie gesagt. Man sieht es eindeutig, wenn man das Gehirn anguckt, dass nicht nur die Backe auf der einen Seite dicker ist oder auf der Seite, sondern auch das Gehirn auf der Seite größer ist. Das Gehirn ist schief. Es ist das Kleinhirn sitzt weiter unten. Kleine so Kleinigkeiten, wo sie gesagt hat, da sieht man, dass diese Backe damit zusammenhängt. Der wächst auf einer Seite, ist ja die dicke Backe war eben auch der Kopf größer.
Okay. Und das
Und die
waren die
Hand wäre
gleichen
größer,
Bild,
ist sie
waren das
ja
die
auch machen.
gleichen Bilder oder haben die noch
Ja.
mal komplett die neue Diagnostik gemacht oder konnte sich die neue Klinik mit den alten Sachen zufrieden geben oder manchmal
Nee,
gibt
das
es
waren die Bilder.
ja auch. Ja, okay.
4 Wochen alt waren die Bilder oder sowas. Und die
Okay.
waren wirklich großartig, dass die, das hat mir echt gut gefallen, dass die gesagt haben, nee, da wird jetzt nicht operiert, man muss gucken bei einem Hydrozellverlust, warum ist das so? Produziert er zu viel Gehirnwasser oder ist es irgendwo zu eng an einer Stelle? Das wird ein ganz anderes OP ausmachen. Und wenn man sieht, dass das Gehirn auch größer ist wie auf dieser Backe, dann scheint ja mit dem Wachstum was anders zu sein. Und da muss man einfach mal gucken, was das Kind hat. Und dann ging das, wurden wir da gut betreut.
Und seid
Und
ihr
das
nach
war
wie
auch schön,
vor
weil,
dort
ja.
angebunden? Das heißt, ihr seid jetzt in einer Kinderklinik, die ihr seit Jahren kennt und die auch dein Sohn gut kennt, ja?
Ja.
Oder habt ihr noch viele
Also,
Anlaufstellen?
gerade überlegen, ja, es gibt auch, wir haben. Also tatsächlich ist rausgekommen, dass den Gendefekt, den er hat, dass auf einer Körperseite schneller wächst als auf der anderen.
Mhm.
Und das ist eins der Symptome sozusagen, aber eben ja das Auffälligste. Und da ist jetzt so, dass er das Knie, die Wachstumsfuge gehemmt kriegt, damit die Knie auf der gleichen Höhe sein, weil das Bein 4 Zentimeter länger ist auf einer Seite.
Das kann
Und
auch
das,
jetzt dort oder wird das jetzt woanders dann
das
gemacht?
hätte dort sein können, aber da hat sich nicht so wohl gefühlt und deshalb haben wir noch woanders geguckt und uns immer noch eine Zweitmeinung geholt, was ich ja total wichtig finde, wirklich noch woanders auch zu gucken, selbst wenn man begeistert ist und denkt, boah, die sind super, sollte man sich vielleicht trotzdem noch mal woanders eine Meinung holen. In Freiburg, glaube ich, war das so, dass die gesagt haben, das wäre irreversibles OP und dabei war das gar nicht. Und Daniel mochte diese Ärztin, die hier operiert in Karlsruhe, die mochte er sehr und für ihn war das klar, er wird sich nur hier operieren lassen.
Okay,
Und so
und
war es dann.
das ist ganz spannend, was du gerade anschneidest, dass dein Sohn schon so viel ja selber auch ja äußern kann. Also der ist verbal normal entwickelt oder wie
Genau,
muss
sogar
ich das
sehr
verstehen?
stark. Also
Ja.
genau, also das ist ja keine geistige Behinderung, sondern das ist ja körperlich, ne? Dass der, wobei es da, wo es gibt wenige Kinder, die oder wenige Menschen, die das haben, aber die Verläufe sind, habe ich keine so guten gesehen wie jetzt bei meinem Kind, ne? Also
Ja.
es gibt auch Kinder, die 6 Jahre, die ersten 6 Jahre in ihrem Leben sich gar nicht bewegen oder sowas oder Gleichgewichtsschwierigkeiten haben, nur mit ausgestreckten Armen laufen können oder
Ja.
so.
Und wie macht ihr das? Also das interessiert mich jetzt, wenn du sagst, er kann sagen, er fühlt sich da nicht wohl. Also wie führt ihr, ja, wie geht ihr neue Arztbesuche oder Diagnostiken oder so? Ihr wisst ja, es gibt immer wieder neue Baustellen. Wie macht ihr das zusammen? Seid ihr ein Team? Seid ihr ein gutes Team? Was für
Genau.
Strategien habt ihr?
Also ich glaube, das Wichtigste ist immer wieder, dass ich einfach 100% hinter ihm stehe und auch auf ihn aufpasse, dass eben keiner, dass keiner übergriffig ist. Also wir hatten eine Situation tatsächlich letztes Jahr beim Impfen von der, wie heißt die Corona-Impfung. Dadurch, dass er ja auch zur Risikogruppe gehört, wurde er auch geimpft.
Ja.
Und er hat ja echt viel mitgemacht er hat ja ein Gehirn-OP bekommen mit 1 Jahr, ne? Er hat so einen Shunt eingebaut bekommen, damit der Druckausgleich funktioniert. Und er hatte da schon oft Blut abgenommen bekommen, ne? Auch in der
Ja.
Klinik. Und das ist natürlich was ihm schwerfällt, wo er dann Angst hat. Also mein Sohn hat auch Asperger-Autismus und er hat dann seine eigene Methode, die ihm gut tut. Und das glauben aber die Menschen immer nicht. Ne? Die
Ja.
denken, das kann nicht sein. Andere Kinder mögen das auch. Ne? Wie
Ja.
zum Beispiel tolle Geschmäcker, kriegst du so tolle Paste in den Mund, dann findest du das toll und dann trotzdem vor die Füße halt, ne? Weil die
Ja.
Leute es nicht glauben, wenn die zu schnell sind.
Ja.
Und dieser Arzt, mein Sohn hat gesagt, er möchte das bestimmen, wann
Ja.
er die Nadel reinsticht und hat nochmal geatmet und so. Und da braucht man schon ein bisschen Geduld, ne? Weil dann sagt er halt, er zählt runter und dann, ah nee, ich brauche nochmal und so. Aber es geht nicht unendlich. Aber er hätte diese Zeit gebraucht und hat auch dieses Zauberpflaster drauf gehabt. Und wie war das? Wie kam denn das dazu? Der Arzt hat auf jeden Fall gedacht, wenn der gerade mal wegguckt, macht er das heimlich und haut ihm diese Nadel da rein. Und der ist zurückgezuckt. Ich habe das sofort gemerkt. Der Stuhl ist umgeflogen und mein Kind hat ist so nach hinten, richtig, also so aufgestanden, ne, so nach hinten gegangen. Und ich bin noch davor, bevor der richtig aufgestanden ist, bin ich schon dazwischen. Und der Arzt hat versucht, ihm hinterherzugehen, ihn festzuhalten und diese Spritze noch reinzukriegen. Ja. Und ich habe den halt, bin richtig dazwischen und habe gefragt, was ist denn in sie gefahren?
Ja, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass du sagst, ne, du musst dich dahinter klemmen, du musst aufpassen,
ja.
Dass du ja sogar körperlich dazwischen gehen musst. Das ist
ja, aber wie abartig, oder? Ja,
das ist,
dass das nicht respektiert wird und dieser Arzt, ja. Ich habe gesagt, wie kann man sowas machen?
Ja.
Und dann auch
was
noch mit so einem
Was würdest
Kind?
Du dir wünschen? Was würdest
Also.
Du dir wünschen für den nächsten Arzt? Also du sagst, er hat schon konkrete Vorstellungen und Vorschläge. Du hast gesagt, Geduld.
Ja, einfach Geduld. Einfach das Kind mal fragen, was brauchst du denn dafür? Was brauchst du dafür, damit wir das jetzt machen können? Was,
Ja.
was hast du für ein Gefühl, was dir gut tut? Und wenn das Kind nichts weiß, was ja eigentlich nie der Fall ist, dann kann man ja immer noch Vorschläge machen. Und dann sagte dieser Arzt auch später, also ich war stinksauer, ne? Das Kind war völlig aufgelöst, richtig traumatisiert. Es war richtig eine schlimme Situation, ja.
Ja.
Ich meine, da geht jemand, will dir eine Spritze in den Arm jagen und rennt dir hinterher mit dieser Spritze so. Also es war wirklich wie in einem schlechten Film.
Genau, du
und ich habe dann den
kannst
Arzt
dir
zur
den
Rede.
Comic kannst du dir vorstellen. Und man kann es sich
Ja.
von außen immer nicht vorstellen, dass solche Situationen tagtäglich passieren, ja. Und das ist für deinen Sohn sicherlich auch immer noch für die nächste Spritze und es wird nicht seine letzte gewesen sein, der sich immer
Ja,
wieder
und es
an
ist
diese
so.
Szene erinnern wird, ne?
Ja, er sagt auch, er möchte ihn am liebsten anzeigen.
Ja.
Ja, und dann wurde von da auch gesagt, ja, dieser Arzt, ich habe den dann angesprochen und habe gefragt, ich verstehe gar nicht, was mit Ihnen los ist, wie können Sie sowas machen, ne? Und dann sagte der zu mir, ich mache das immer so, das klappt eigentlich ganz gut.
Für ihn klappt
Man
das
muss die
sicherlich
Kinder
gut.
überraschen. Und habe ich gesagt, den Kindern in dem Alter, und hat er gesagt, ja, das klappt vor allen Dingen bei den Babys und bei den kleinen Kindern gut. Kurz ablenken und derzeit die Spritze rein. Habe ich gesagt, ja klar, das ist super. Also für die Kinder ist es sicher nicht. Für die Kinder ist es jedes Mal so traumatisierend wie für mein Kind. Aber für den Arzt ist es natürlich einfach, weil es geht halt schnell, ne? Und ich
Ja.
konnte es gar nicht fassen, dass man als Kinderarzt so drauf sein kann.
Ja, vor
Und dann
allem
gibt es da
mit
zum Glück
Kindern,
nicht.
die so Odysseen, wie du sagst, ne, das fing in den ersten Wochen an, dass ihr abhängig von Ärzten und guten Medizinern seid, ja, und das ja auch ein gutes Verhältnis benötigt, ja, dass ich vertraue und dass ich mich immer wieder auch selber entscheiden darf, wie möchte ich vielleicht manche Behandlungen, wie möchte ich das? Also brauche ich Zeit, brauche ich keine Zeit, soll es links sein, soll es rechts sein? Ja, möchte ich da vielleicht einen Geschmack im Mund haben oder nicht? Also da dürfen wir unseren Kindern ja viel zutrauen, die solche Odysseen erleben, dass wir denen vertrauen können, dass sie wissen, was ihnen am besten tut.
Absolut. Und auch, dass die Eltern einfach viel mehr mitentscheiden können. Ich habe das, also wirklich, das war am Anfang eines der anstrengendsten Sachen eigentlich, nachdem man so die erste Hürde so, wie ich gesagt habe, vorher am Anfang war das so, 2 Tage habe ich nur geheult bei so einer
Ja.
Diagnose. Am Schluss war das so, wenn eine Diagnose kam, saß ich in diesem Gespräch und ich habe gemerkt, wie sie so richtig sticht, ja. So richtig so ein, und dann aber, weiß ich nicht, 30 Sekunden später,
klare
funktioniert
Fokussierung.
man wieder, ne? Genau. Wie geht's weiter? Was bedeutet das für uns? Hat das Auswirkungen? Wenn ja, welche? Bringt es was, diese Diagnose noch zu machen? Weil, wenn, die wollen ja viele Diagnosen dann schon machen.
Ja.
Aber bei manchen ist es ja so, es ändert sich dann nichts. Also,
genau.
Dann kann ich das auch lassen. Ne? Also, wenn ich danach anders entscheiden kann, dann weiß ich zum Beispiel, dann kann ich den oder den Weg einschneiden, dann bringt es ja was. Aber wenn das überhaupt keine, wenn das überhaupt
Konsequenz
nichts bringt, nur
hat,
dass ich es
ja.
weiß, genau, keine
Also du,
Konsequenz,
da
dann.
bin ich ähnlich. Also wenn, fragst du auch vorher, hat die Diagnose eine Konsequenz für uns? Und
Genau,
wenn es eine
ganz wichtig.
Konsequenz gibt, dann können wir die Diagnostik machen. Ja.
Ganz genau, ja.
Ja.
Und auch da überlegen, hat es auch vielleicht Nachteile, ne? Das muss man echt immer überlegen. Und man muss wirklich sich total auf mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und sich, ja, ich sag's mal, wie so eine Löwenmutter sich vor sein Kind stellen, ne?
Ja, aber
Da
wie
gibt's
schaffst
so
du
viele
das?
Situationen.
Ja, wie schaffst du
Ich
das,
weiß
dass
es nicht.
ist es
Ich
einfach
weiß es nicht.
ein
Ich glaube.
Funktionsmodus, den du schaltest, den du automatisch einschaltest?
Ich glaube, es ist mir einfach so wichtig, dass das, also manche Sachen sind mir einfach so wichtig und dann funktioniert das so, ja, ich weiß, es funktioniert einfach so, ja.
Du musstest
Also
dir da nicht bewusst
ich musste,
Gedanken machen?
doch, manchmal war das schon so, dass ich mich vielleicht bei Ärzten dann gedacht habe, so okay, und dann bin ich da rausgegangen und habe dann mit meinem damaligen Mann gesprochen und habe dann gedacht, also eigentlich weiß ich jetzt so wenig wie vorher. Warum habe ich nicht noch das und das und das gefragt, ja? Weil
Ja.
ich gewusst habe, ich störe da, ja. Und
Ja.
solche Sachen passieren anfangs, denke ich. Man hat da lauter solche Sachen, man muss da schon reinwachsen.
Ja.
Und aber mir war das zum Beispiel, als diese Herzgeschichte war, der hat Tachykardien gehabt, supraventrikuläre Tachykardien. Und da haben die 3 Tage lang dieses Herz nicht in den Griff bekommen. Und dann setzen die das Herz mit Medikamenten mal kurz, also wie so ein Reset auf Null. Aber das sagen die einem ja nicht, ne? Und
Nee.
damals waren die ja noch Privatpatient. Und dann sagen die, ich muss jetzt mal raus aus dem Zimmer. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht raus aus dem Zimmer. Ich lasse mein Kind nicht allein. Doch, das machen die nie mit Eltern. Haben sie noch nie gemacht. Und habe ich gesagt, ja, aber ich gehe nicht aus dem Zimmer. Ich lasse mein Kind nicht alleine. Wie kann man denn ein Kind mit einem halben Jahr alleine mit 2 Ärzten lassen, ne? Also der hat
Ja.
ja da auch Angst, ne? Und dann habe ich immer wieder gesagt, nee, ich gehe nicht raus. Und dann haben die gesagt, ja, dann habe ich gefragt, warum ist das so wichtig, dass ich hier rausgehe? Stehe ich im Weg? Ich kann ja irgendwo hingehen, wo ich ihn nicht im Weg bin oder so. Ne? Es gibt ja, es muss doch einen Grund haben, warum ich nicht dabei sein kann. Und dann haben die gesagt, wenn diese Herztöne praktisch, das ist ja angeschlossen an die Überwachung, da macht es ja dann plötzlich diesen Dauerton, ne?
Ja.
Wie wenn jemand tot ist, ganz kurz. Und das ist für die Eltern nicht auszuhalten.
Ja.
Ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das muss man mir halt auch sagen, dass das passiert. Aber wenn mein Kind das aushalten muss, ja,
Dann
dann muss ich es auch. Und ich habe tatsächlich aber auch Mütter erlebt, die im Krankenhaus, wenn man zum Blutabnehmen gegangen ist, dann musste man immer in so einen Raum reinkommen, ne, dass die anderen Kinder im Zimmer nicht gestört waren. Da wurde Blut abgenommen. Ich habe halt mein Kind meistens gestillt oder auf dem Arm
Ja.
gehabt, irgendwie so. Und ich habe selber halt die Ruhe gespürt, ne? So zu wissen, okay, wir müssen da jetzt hin, es ist jetzt Kacke. Aber ich bin jetzt einfach die Ruhe. Das hat mir meine Hebamme, das hatte ich von meiner Hebamme, weil ich dann, als es dann doch zum Kaiserschnitt kam, hatte ich irgendwie Schiss, ne?
Ja.
Und dann habe ich so, oh Gott, wie ist es jetzt gleich? Ich habe da jetzt Schiss und vor der PDA. Und dann hat die Hebamme zu mir gesagt, die war ein bisschen rabiat, aber hat sehr viel Wissen gehabt. Die hat dann gesagt, also du weißt ja, was jetzt gleich passiert und hast schon Schiss. Was meinst du, wie es deinem Kind geht? Atme mal zu deinem Kind hin und kümmere dich mal um dein Kind. Und dann habe ich gedacht, wow,
Ja.
stimmt. Und genauso einfach zu wissen, also ich bin ja diejenige, die eigentlich dafür sorgen, oder nicht eigentlich, die dafür sorgen muss, dass mein Kind den Halt hat und das wollte ich ihm einfach immer geben und aufpassen. Und dann heult er kurz nach so einem Blutabnehmen, aber dann ist es auch wieder gut, ne?
Ja.
Nicht dieses hysterische Schreien, wenn, gut, das gab es bei uns auch, ne, wenn sie kein Blut gefunden haben, wenn sie nirgendwo reinpieksen konnten, weil es keinen Zugang gab, ne?
Ja, aber das heißt, du legst immer noch sehr viel Wert oder dir ist es wichtig, dass du die Mutter bist, die in Bindung zu ihrem Kind steht und die begleitet und die da ist.
Auf jeden Fall. Und dass er eben Mitspracherecht hat, dass er das mit aussucht, wie er das gerne haben möchte. Ja, wir
Gab es
hatten
für
aber,
dich
weißt du, wir.
irgendwie, gibt's einen Moment, wo du dich daran erinnerst, wann er das erste Mal mitentschieden hat? Fing das schon ziemlich früh an, als er klein war?
Ja, sehr früh. Er musste ja, nachdem er ein halbes Jahr alt war, musste er starke Medikamente nehmen. Und es gibt keine, so wie es keine Medikamente speziell für Frauen gibt, gibt es auch keine Kindermedikamente
Ja.
im Herzbereich schon gar nicht. Und da werden die Medikamente einfach runtergerechnet auf
Genau.
Körpergewicht. Und dann werden die vermahlen in solche Kapseln rein gefüllt, also um die selber zu dosieren von der Apotheke, ne? Was weiß ich, ein Zehntel, ein Fünfzehntel von dieser Tablette in Pulverform. Und das, da kommt aber dann ganz viel Zucker dazu, Traubenzucker, glaube ich, ist das. Und das macht man dann wiederum, wenn man diese Kapsel hat, zu Hause in so eine Spritze haben wir das reingemacht mit Wasser. Und dann schmeckt das ganz süß, aber trotzdem ist es auch ein bisschen eklig, ne, und bitter, aber trotzdem, also so, ja. Aber das haben wir dann immer ihm, wir haben ihm das nie mit Gewalt gegeben, ne? Wir haben immer diese Spritze ihm gegeben. Also die, ich meine, der war ein halbes Jahr, ne? Da macht er so irgendwie rum und doch an den Mund und dann mal ein bisschen abgedrückt und so,
Ja.
um die Medikamente zu geben. Also praktisch da konnte er schon die Geschwindigkeit
Mitbestimmen, ja.
und mitbestimmen und wie das funktioniert. Natürlich musste man das machen, ne? Es geht nicht
Genau,
dran
es ist nicht
vorbei.
ein Entweder-Oder, sondern es geht um die Frage, wie. Also, wie können wir Dinge, wenn du sagst, ne, dir war es immer wichtig, dass dir erklärt wird, was passiert, warum erklären wir unseren Kindern nicht, was genau passiert, ja? Sie haben genauso gutes Recht, zu sagen, wie etwas funktionieren kann. Das können wir ihnen zutrauen.
Aber das wird ja nicht mal für die Erwachsenen wird das ja in den Kliniken oft so. Also wir hatten damals tatsächlich, war ja noch privat versichert, das ist ja jetzt nicht mehr. Hätten wir eigentlich das Recht gehabt auf dieses Chefarztgespräch am Tag und der hat uns immer jeden Tag wieder vertröstet, ne?
Ja.
Und da wurde uns auch nichts, keine richtige Information gesagt. Und mit den Krankenschwestern im Zimmer mussten wir uns jeden Tag aufregen, weil ich das Kind zu mir ins Bett genommen habe.
Ja.
Ja, ich habe ihn nicht in dem Gitterbettchen gelassen. Das war jeden Tag, von morgens bis abends gab es diese Diskussion, dass das Kind nicht da liegen kann bei mir. Und ich habe aber gesagt, nö, das Kind liegt bei mir im Bett und fertig. Also ich, das ist für mich so wichtig, ne, dass dieses
Ja.
Kind diese Sicherheit hat, dass ich mich da halt auch nicht drauf eingelassen habe.
Ja, ich erlebe dich
Und
jetzt
dann
hier
die,
sehr selbstbewusst, dass du schon
ja.
immer ziemlich früh auch nicht nur für dich, sondern halt für dein Kind eingestanden bist, dass du immer gut das auch nach außen kommunizieren konntest. Ich weiß, dass es vielen anderen nicht so geht, dass sie nicht so selbstbewusst Entscheidungen treffen können, nachfragen können oder auf den Putz hauen und sagen, so nicht. Was macht dich
Ich
da so
glaube,
stark?
ich glaube, es war so, dass ich, wenn ich von was überzeugt bin, ne, dann,
Ja.
und ich weiß, das ist einfach das Richtige und es tut dem Kind jetzt gut, dann kann ich das ganz gut.
Hast du
Und
damit
bei
gute
Sachen,
Erfahrungen gemacht, dass du so selbstbewusst bist?
es hat ja, selbst wenn es keinen Unterschied gemacht hat dort, ne, also wir hatten zum Beispiel in dieser Klinik, wo es mit dem Herz war, die ganze Zeit die Diskussion, haben wir angefangen mit Brei zuzufüttern und schon Tee gemacht. Ne? Da war er dann schon dreiviertel Jahr alt oder so oder was weiß ich, 7 Monate. Und da haben die sich aufgeregt. Die hatten keinen Bio-Tee. Ich wollte aber den Bio-Fencheltee, ja. Und ich wollte halt Bio-Essen
Ja.
haben für das Kind. Und das gab es aber da nicht. Da gab es halt diese normalen Standarddinger. Und hab ich einfach das eigene mitgebracht. Und das gab jeden Tag Theater, dass ich da nicht meine eigenen Lebensmittel mitbringen kann und so. Also musst du
Ja.
dir das vorstellen, dass du jeden Tag diese Diskussion wegen diesem scheiß
Ja.
Tee hast. Das ist so ermüdend. Du hast ja eigentlich ein Kind, wo du nicht,
Konntest du
du
dir die
weißt ja
nicht
nicht, ob dein
ärztlich
Kind.
verordnen lassen?
Aha, ich, keine Ahnung, die waren ja irgendwie, ja, es war einfach so schwierig, dass das Kind nicht da schlafen soll, sondern da und nicht in meinem Bett und dieser Tee. Also das war eigentlich den ganzen Tag das Anstrengendste. Das
Ja,
Kind
und
hat es
das.
eigentlich ganz gut gemacht und das ist echt zermürbend,
Ja.
dass man da nicht auf die Eltern eingeht und auch nicht glaubt, dass es bei dem Kind jetzt auch so gut ist, weil es ist ja so, die Eltern kennen ihre Kinder halt auch am besten, ne? Also ich
Ja.
weiß nicht, was dein Kind gut tut und ich habe jetzt ein Erfolgserlebnis mit Neo, weil er jetzt ja das zweite Mal an dem Knie operiert worden ist. Und ich gehe immer mit ins Krankenhaus. Ich schlafe da noch mit drin. Er ist jetzt 14, ja.
Ja.
Das ist mir völlig egal. Ich möchte einfach da sein. Und ich durfte ihn dann mit in die beiden Male trotz Corona mit bei ihm bleiben, bis er eingeschlafen ist.
Ja.
Und in dem Aufwachraum in der Klinik sind die so süß gewesen hier in Karlsruhe in der Kinderklinik. Also bei der Chirurgie, ich glaube, das ist nicht nur für die Kinder die Aufwachstation, sondern überhaupt. Und ich durfte da reingucken. Ich durfte ja eigentlich nicht rein, aber ich war in diesem Vorraum, wo jemand gesagt hat, ja, ich darf da rein, da durfte man eigentlich auch nicht rein. Und dann habe ich, die Tür war gerade auf, und dann habe ich so reingeguckt und habe halt die Tür immer so ein Stück aufgehabt und konnte dann praktisch 10 Minuten reingucken, wie die sich um die Kinder kümmern, also so Mäuschen spielen. Und ein Kind hat sich die ganze Zeit so ganz wild hin und her gewälzt, so beim Aufwachen von der Narkose, so ganz neben der Spur. Und immer wenn die weggegangen ist und wollte irgendwas machen, dann hat sie immer Angst gehabt, dass, also man hat es gesehen, dass er gleich aus dem Bett fliegt, weil er sich eben so hin und her gewälzt hat und wieder so aufgebäumt hat. Und ich hab so irgendwie gedacht, die wird jetzt gleich mal sagen, soll es aber Ruhe oder so, gell? Und das hat sie aber nicht gemacht. Sie hat sich wirklich, hat dieses Kind eingekuschelt und bepuschelt und gestreichelt und also wirklich so liebevoll. Also ich war
Oh.
richtig tief gerührt.
Ja.
Ja, war richtig
Ja.
toll.
Ich danke, dass du
Und
das teilst, diese positive Erfahrung.
ja,
Viel zu
und
selten. Ja.
er sagt jetzt, er hat keine Angst mehr vorm OP. Er weiß, das tut nichts weh, man kriegt Schmerzmittel und ja, es wird drauf Rücksicht genommen. Genau.
Wow.
Aber was ich noch fand, einmal, dass beim vorigen OP, das war ja ein Jahr zuvor, da war er dann 13 oder 12 war er da gerade noch, da wurde ihm diese Spritze, ist ja so weiß bei der Narkose, so weißes Zeug, da hat der Arzt gesagt, ja, das wäre jetzt Katzenmilch. Und dann habe ich schon gemerkt, wie mein Sohn so Katzenmilch, ne? Der nimmt das ja auch dann ernst. Und
Ja.
dann habe ich aber gleich zu dem Arzt gesagt, Sie können mit meinem Sohn sprechen, wie mit jemandem normalen. Sie brauchen jetzt hier nicht verscheißern mit irgendwelcher Milch. Sagen Sie
Ja.
ihm einfach ehrlich, was Sie jetzt hier machen. Und da das, ja, die manche Leute, der hat dann vielleicht gedacht, das ist nett, ne?
Ja.
Aber
Genau.
das war nicht. Und der war auch ungeduldig und dann hat die Ärztin es übernommen. Also es ist einfach schon gut, dass man dabei ist und auch aufpasst, wenn da jetzt jemand das Tempo hochnimmt oder eben was macht jetzt zum Beispiel, diesmal war ausgemacht, der Neo hat Angst vor dieser Maske
Ja.
und hat da auch schon schlechte Erfahrungen gehabt. Und wir haben es extra vom OP gesagt, dass er das nicht möchte, auf gar keinen Fall. Und trotzdem kam dann aber eine Ärztin rein oder eine Schwester, die dann die Maske schon so über ihn
Okay,
hält, ne? Und
die
da ist
nicht
es.
den nicht beim Narkosevorgespräch dabei war, wo das explizit
Genau.
besprochen wurde, die sich nicht die Unterlagen
Genau.
nochmal durchgelesen hat, um auf diesen
Genau.
Sonderwunsch eingehen zu können. Ja.
Und wenn es ein Trauma war von dem Kind, der das
Ja.
mit 4 Jahren erlebt hat, dass man ihn, obwohl er sagt, das stinkt, mich würgt, oder mit 5, das Ding mit Gewalt drauf machen, bis er eingeschlafen ist, ne? Das ist richtig brutal. Das hat er bis heute nicht vergessen, ne? Das heißt, er sieht diese Maske und wird so ein bisschen hysterisch, ne?
Ja,
Also
also
eigentlich total unnötig.
auch zu
Auch
Recht,
zu
denn
Recht.
es ist Gewalt, ne, die einem widerfährt, und wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, kann man nur noch mal festhalten, dass du sagst, ne, eine Ehrlichkeit, aber auch, dass wir uns gegenseitig zuhören und dass wir uns die 10 Sekunden Zeit nehmen, auf den Sonderwunsch des Vorgespräches mal zu achten und zu schauen, was kann ich hier machen, damit das Ganze auch für alle Seiten einfach angenehm wird. Nicht verkehrt ist, auf die Wünsche auch von Kindern zu achten. Ich glaube, das ist,
Ja.
kam mir jetzt auf jeden Fall immer wieder, das, was du erzählt hast. Du könntest wahrscheinlich noch Stunden erzählen, was ihr schon alles erlebt habt und gemacht habt. Was mich für euren Alltag im Moment interessieren würde, gäbe es, oder wenn, lass mich die Frage nochmal anders formulieren. Wenn es unabhängig von Finanzen und Co. wäre, unabhängig von Personalmangel, was würde dir aktuell am besten tun, um eure Situation, um ja auch eure, dachte ich ja eingangs schon, eure herausfordernde Lebenslage zu meistern? Was würde euch gut tun?
Das muss ich jetzt mal echt überlegen.
Darfst du gerne.
Was uns richtig, richtig gut tun würde, wäre eine bessere Integration. Also das Thema Inklusion Das ist einfach sehr schwach. Jetzt beispielsweise Sport. Mein Sohn macht jetzt überhaupt keine Sportart aktuell, weil er ist hypoton, er wächst auf einer Seite schneller. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn eine Körperseite schwerer ist als die andere, ne? Der Kopf ist größer auf einer Seite, der Kopf ist überhaupt schwerer und das auszubalancieren. Und für ihn ist alles viel anstrengender wie für uns, ja. Ja, und man überfordert ihn schnell, weil er kognitiv viel weiter ist als andere in seinem Alter, ne? Er ist total fit, ne? Du würdest nicht merken, dass irgendwas nicht stimmt, wenn du dich jetzt mit ihm unterhalten würdest, würdest eher denken, wow, ist der kompetent, ja, sich auszudrücken und
Aber
so.
es würde, er hätte
Und
Lust, Sport zu machen und es gibt keine Angebote.
genau, und es gibt keine Angebote, weil egal wo du bist, also er war im Tanzen, ja, zum Beispiel, früher in so einem freien Tanzen, und dann gehen die auf die Bühne, und mein Sohn liebt die Bühne ohne Ende, das ist so ein richtiges Rampensaus sozusagen.
Schön.
Und dann tanzt er da glücklich, aber er tanzt halt nicht genau das, was die da jetzt wollen, ne, sondern er macht dann, tanzt dann halt, da ist er frei. Gut, da war er halt auch 3 Jahre alt, ne, aber da ist er da über die Bühne geflitzt mit 3 Jahren, war glücklich und strahlend. Und die Mädchen, die sind dann so, der hat aber nicht genauso gemacht, weißt du so, da fängt es schon an, selbst in sowas. Und in den ganzen Sportarten ist es ja Leistung. Jetzt geh mal ins Volleyball und dann stellt sich jemand in der Gruppe vielleicht nicht ganz so perfekt an, wie du dir das vorstellst. Dann sind die anderen schon genervt. Und das ist ja bei allem so, ne? Dann ist er empfindlicher mit Berührung vielleicht oder sensibler. Kannst ihn ja nicht durch die Gegend boxen. Das möchte er nicht haben, ne? Und dass es dann nicht möglich ist, Sport zu machen. Überall, egal ob du jetzt ins Schwimmen gehst, ob du ins Karate gehst,
Also wäre
egal
ein
wo.
Sport, also wäre ein Sport, Veranstaltung ohne Leistungsdruck wäre was? Bräuchte er noch was anderes, damit er teilnehmen könnte? Oder bräuchten die anderen etwas anderes, damit sie deinen Sohn integrieren können?
Ja, genau, das ist das ganz große Thema. Also bei dem Sport ist es jetzt nur möglich, selber eine Initiative, also praktisch einen Trainer zu suchen. Das ist jetzt meine aktuelle Mission, selbst jemand zu finden, Kinder zu finden, die da Interesse haben und dann jemand zu finden, der die einfach privat trainiert, ne? Wo man sagt, irgendein Sportstudent, der sagt, der macht das mit 4 Kindern oder 5 Kindern.
Der
Muss
Trainingsgedanke ein anderer ist, als wir müssen immer besser werden, sondern
genau.
wir machen
Einfach
den
Spaß zu
Sport
haben zusammen.
zusammen, weil wir uns zusammen bewegen wollen, weil wir die Sportart ausprobieren wollen.
Genau.
Der Gedanke, der dahinter steckt,
Genau.
der so oft verloren geht, ja, leider.
Und tatsächlich ist es was wir wirklich brauchen würden, wäre mehr Verständnis in der Bevölkerung. Und dazu fängt es an, ganz früh eigentlich schon das Thema Anderssein oder überhaupt Selbstbewusstsein zu entwickeln, Selbstwert selber zu fühlen. Und das erlebe ich in der Schule, also dass es sehr schwer ist. Er ist in der Inklusionsschule, ne? Und trotzdem hat er keinen Freund in der Klasse, trotzdem wird er gemobbt.
Vermisst er
Ja,
denn
also,
Freunde? Also vermisst er
ja,
das?
sehr, sehr. Er hat Freunde, aber in einer anderen Klassenstufe und die sieht er dann nicht. Und er sagt, er kann mit niemand reden. Wenn er dann mal was erzählt, dass er mit Freunden was gemacht hat, sagt irgendjemand was, du hast doch eh keine Freunde und so, solche fiesen Sachen, ne? Also er kann mit niemand da reden und das ist schon jeden Tag richtig schwer für ihn gerade, ja. Das finde ich schon, das ist auch ja, für mich auch schwer zu tragen, weil das tatsächlich jeden Tag Thema ist und es natürlich auch schwer ist zuzugucken, ne? Also ich könnte auf den Schulhof gehen und die Kinder abpassen erstmal. Und
Aber
mal
das ist nicht
Rambazamba
dein
machen,
Job.
aber
Ich wollte gerade sagen, du
das
hast,
ist nicht mein
was du
Job.
schon sagst, was du alles tust, ja, dass es läuft, dass euer Familiensein funktioniert, dass die
Aber es macht so
Entwicklung,
wütend.
ja, dass die
Ja.
Entwicklung deines Kindes so ist. Du sagtest zwischendurch, dass sich dein Kind so wahnsinnig gut entwickelt hat, im Gegensatz zu anderen Fallbeispielen, von denen du gelesen oder gehört hast. Da wird sicherlich viel dabei sein, was ihr auf die Beine gestellt habt, ja, wie du dich gekümmert hast, dass er gefördert wird und dass er sich so entwickeln darf, wie sich ja dein Kind entwickelt hat. Das ist schon beeindruckend, was da für eine Leistung hintersteckt.
Ich glaube, es liegt auch an ihm, weil er sehr, ich muss hier noch dem Wort überlegen, er ist, wenn man sehr dahinter ist, ohne was aufzuhören, so dran bleibt.
Ehrgeizig?
Nee,
Nee.
Es hat auch ein bisschen negativen Touch. Das ist mir noch nie entfallen, das Wort. So wie penetrant, ne? Aber so, das ist es auch nicht.
Ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Ist nicht
Also er
schlimm,
ist auf
aber wir
jeden
können
Fall
uns vorstellen.
so dahinterher, wenn er was will. Im Kindergarten zum Beispiel wollte er Hula Hoop lernen und dann macht er das jeden Tag von morgens bis abends, bis er es einfach kann.
Ja.
Und das ist diese Penetranz ist einfach super, ne, für ihn. Das ist für andere manchmal anstrengend, ne, weil das macht er natürlich mit mir auch, ne. Er will irgendwas und ich sage aber nö. Und dann fängt es an mit diskutieren und er hört nicht auf, ja.
Ja.
Also da auch, es wird
Verbissen.
anstrengend,
Ja.
verbissen, genau. Verbissen ist das. Und das ist, aber ich will es ihm auch
Bringt
nicht
ihn voran. Es
ausreden.
bringt, ja,
Es
es
bringt
bringt
ihn
ihn.
voran.
Absolut,
Er
genau.
will, genau, er möchte das machen, also. Der fährt
Ja,
Fahrrad und
schön.
alles, ne? Also ja, das glaube ich.
Ja, schön.
Ja, und das wäre wichtig, dass die Kinder, also egal wo er ist, bei Pfadfindern oder egal wo, ist es immer so, dass er schwer hat, dann Freunde zu, obwohl er sehr herzlich ist, ne? Aber er hat es echt schwer und dann gehe ich zu den Pfadfindern, rede mit denen und kläre die auf, ja. Und dann hoffe ich, dass das besser läuft, aber es ist halt keine Akzeptanz da, ne?
Ja.
Also
Wie
es wird
würdest
einfach
du dir
da nicht
wünschen?
Rücksicht genommen. Und das
Ja.
so einfach jemand ein bisschen mehr aufzunehmen. Und das funktioniert leider noch nicht so gut in der Gesellschaft. Das ist ein gesellschaftliches Thema.
Ja, aber es hilft, das Zuhören und miteinander sprechen. Und du sagst ja, du musst dich einsetzen, dass aufgeklärt wird. Es darf eigentlich nicht dein Job sein. Und du sagst ja, ja, wie viel du tust, hast du uns gerade ausführlichst berichtet.
Ja, ich
Ja.
glaube, wir haben immer noch Glück im Unglück gehabt und ich finde, ich habe ja das tollste Kind der Welt, ne? Also ich will kein anderes haben und das ist wirklich so ein herzlicher, toller, ja, schon fast junger Mann, kann man jetzt sagen, mit 14. Also die
Ja.
Pubertät grenzt sich jetzt langsam ab, ne?
Ja.
Also wir waren gestern in der Stadt, da war das, hat er gesagt, habe ich gesagt, ich komme auch auf den Marktplatz, dann sagt er so, nee, da ist er mit seinen Kumpels, das wäre jetzt echt uncool. Also das ist super, ne? Ich finde das total gut, ja, ich freue mich da. Und ja,
Ja,
das ist genau das
Wahnsinn.
richtige Kind. Und ich habe so viel von ihm gelernt, ne?
Was
Der,
hast du von
ja.
ihm gelernt? Was würdest du?
Ach, allein, dass er immer mit diesem Strahlen irgendwo reingeht, ne? Der Kindergarten hat es immer schon gesagt. Wenn der kommt, geht immer die Sonne auf. Der kommt rein und strahlt
Und konntest du
und
das
wenn
für
man
dich
ihn.
übernehmen oder warst du auch
Ja,
schon immer so?
total.
Ja, okay.
War ich nicht. Und ich habe lange gebraucht, um mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Hat
Ja.
viele, viele, viele Jahre gebraucht, ja. Und auch, wie er mit, er hat so eine tolle Fehlerkultur. Wenn du ihm jetzt sagst, du pass mal auf, wenn du das so und so machst, dann ist das für die anderen Kinder anstrengend oder dann ist das, fühle ich mich so oder so, ja. Dann motzt er da nicht rum, sondern sagt, ah ja, super, dann weiß ich das jetzt, dann kann ich es ja nächstes Mal besser machen. So, also so ganz cool, so ein ganz souverän Umgang
Wahnsinn.
damit und ich denke dann immer so, wow.
Ja.
Ja, oder auch wenn ich was habe, ne, wenn ich dann zum Beispiel sage, ich muss noch die Wäsche gleich machen und dann sagt er zu mir, nee, nicht muss, du machst die Wäsche einfach. Ja, das ist so total
Ja,
süß,
das
ne? Das
ist
ist so
ganz toll.
reflektiert, ja. Das ist einfach schön, du machst es einfach ohne dieses muss, kann, soll
Ja,
und
ist
so, ne?
schön. Ach, das freut mich, dass du so einen positiven Blick auf dein Kind behalten hast und dass es dir keiner anders eingeredet hat, wie das so oft passiert, wenn unsere Kinder diagnostiziert werden und bestempelt werden, sondern du weißt, dein Kind hat wahnsinnig viele tolle Stärken und ist ein Sonnenschein. Und es leuchtet bis hierher, wenn du darüber erzählst, ja. Und ja, ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass ihr euch das beibehalten könnt, so positiv übereinander zu denken und den Weg gemeinsam zu bestreiten. Und
Ja, ich
irgendwie,
glaube schon.
ja.
Aber wir können uns auch ganz gut streiten, ne? Das
Auch
geht
das
auch.
gehört dazu.
Das Ganze, da fliegen auch
Sonst
schon mal
würde
die
ich schon
Fetzen,
sagen,
ne?
das ist doch unnormal, ja. Also wenn ihr euch nicht streitet, dann läuft da
Ah.
was falsch.
Das ist
Ja,
halt diese Herausforderung, die man als Alleinerziehende dann halt noch mehr hat, ne? Dass
ja.
man einfach, wenn man total genervt ist, nicht einfach mal sagen kann, okay, übernimm du das mal oder so, sondern
Ja.
dass man immer auf diese Zweierkiste ist, ne, immer zusammen sich konzentriert.
Ja.
Das ist, ja klar, die schönere Sache wäre, mindestens eine Patchwork-Familie zu haben, aber die kann man ja auch nicht aus dem Ärmel schütteln, ne?
Auf gar keinen
Das,
Fall. Und lieber
nee.
zufrieden zu zweit zu sein, als unzufrieden zu viert. Also von daher wünsche ich euch für euren Weg ja alles Gute. Ich freue mich, dass wir in Kontakt bleiben. Nur weil diese Podcast-Folge endet, endet nicht
Auf
unsere
jeden
Gespräche
Fall.
und unsere Unterstützung. Da freue ich mich. Und ja, bedanke mich für deine ganze Offenheit und Ehrlichkeit hier über euch so intim zu erzählen. Ja,
Ja, das habe ich,
vielen
glaube ich, auch noch
Dank.
nie gemacht, ja. Aber
Ja.
das liegt an deiner tollen Arbeit, weil ich das so großartig finde, was du jetzt da auf die Beine stellst und auf die Beine stellen, auf, noch auf die Beine stellen willst. Und
Ja.
ich bewundere dich, weil du immer strahlst, ja, und du immer entspannt bist. Also zumindest erlebe ich dich immer nur entspannt.
Das ist
Und
gut. Ja, vielen Dank auch für deine Wertschätzung. Ich freue mich auf das alles, was hier kommt, was ich
Oh, ich
bewegen
mich auch.
kann.
Dankeschön,
Gut.
ja. Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere sie, um keine weitere zu verpassen. Wenn du Seelenfrieda weiter folgen willst, dann kannst du das unter Facebook oder Instagram tun. Oder auch auf www.seelenfrieda.de. Ich freue mich auf dich. Tschüss.